SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Die EU will ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel überprüfen. Das hat die Außenbeauftragte Kallas nach dem Außenministertreffen in Brüssel gesagt. Man wolle schauen, ob sich Israel noch an die Grundprinzipien des Abkommens halte, zu denen auch die Achtung der Menschenrechte gehört. Hintergrund ist, dass Israel monatelang Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen blockiert hat. Kevin Frisch berichtet.
Die Situation im Gazastreifen sei katastrophal, sagte Kallas in Brüssel. Dass Israel zuletzt wieder Hilfsgüter in das Gebiet gelassen habe, sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Israel hatte gestern, am zweiten Tag nach Ende der Blockade, mehr als 90 Lastwagen in den Gazastreifen fahren lassen. Das haben die israelischen Behörden am Abend mitgeteilt. Geladen waren demnach unter anderem Mehl, Babynahrung und Medikamente. In den nächsten Tagen solle es weitere Hilfstransporte geben. Von den Vereinten Nationen hieß es allerdings, dass die Hilfe noch nicht bei der Bevölkerung angekommen sei.
US-Präsident Trump will, dass die USA ein Raketenabwehrsystem nach dem Vorbild des israelischen Iron Dome bekommen. Und er will, dass der sogenannte Golden Dome der USA in knapp 4 Jahren in Betrieb geht. Trump sagte, bei der Vorstellung des Plans für den Anfang seien 25 Milliarden Dollar eingeplant. Insgesamt werde Golden Dome dann rund 175 Milliarden kosten. Das System soll neben Kurzstreckenraketen auch Hyperschall- und Langstreckenraketen abwehren können, sowohl aus der Luft als auch aus dem Weltraum. Es würde damit deutlich mehr leisten als die bisher bestehenden Abwehrsysteme der USA. Vielleicht klappt's ja diesmal. Vielleicht wirken diesmal die Sanktionen gegen Russland, die die EU und Großbritannien gestern beschlossen haben. Ziel ist es, Moskau zu einer Waffenruhe in seinem Krieg gegen die Ukraine zu zwingen. Es ist allerdings schon das 17. Strafpaket der EU und ein 18. ist schon in Vorbereitung. Außenminister Wadefuhl hat sich dafür ausgesprochen, den Druck auf Russland konstant hochzuhalten. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Krieges braucht man jetzt, Zitat, strategische Geduld.
Putin will den Krieg weiterführen, aber er merkt auch langsam, dass er an das Ende seiner Möglichkeiten politisch, militärisch, wirtschaftlich kommt. Wenn dieser schreckliche Krieg mit einer Mischung natürlich aus wirtschaftlichem Druck, aus militärischer Unterstützung für die Ukraine, aber auch aus der Möglichkeit zu Verhandlungen zu kommen, endlich beendet werden kann, wäre das für die ganze Menschheit, natürlich insbesondere für das leidende Volk in der Ukraine, doch ein großer Gewinn.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer weist den Vorwurf der CDU zurück, er habe wieder gegen das Neutralitätsgebot und damit gegen die Verfassung des Landes verstoßen. Es geht um einen Pressetermin Anfang Mai mit Schweizer und 2 neuen Bundesministern aus Rheinland-Pfalz, die wie er der SPD angehören. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik, Gernot Ludwig.
Die CDU beklagt, dass der neue Bundesverkehrsminister aus Rheinland-Pfalz, ein Christdemokrat, bei dem Termin des Ministerpräsidenten nicht dabei war. In den Augen der CDU verstößt der Ministerpräsident damit gegen das Neutralitätsgebot in der Verfassung. Das zwingt Amtsträger, sich Parteien gegenüber neutral zu verhalten. Die CDU hatte Schweizer erst Anfang des Jahres einen solchen Verstoß vorgeworfen und ihn deshalb verklagt. Schweizer hatte den Verfassungsbruch aber kürzlich selbst zugegeben und damit wohl ein Urteil des Gerichts verhindert. Die CDU teilte dem SWR mit, sie bleibe dabei, dass Schweizer erneut gegen das Neutralitätsgebot verstoßen habe. Das weitere Vorgehen werde man in den kommenden Tagen beraten.
Im Bundestag bilden sich heute die Fachausschüsse für die neue Wahlperiode. In diesen Gremien werden die Gesetze vorbereitet und formuliert. Auch die Vorsitzenden werden heute gewählt. In 6 Ausschüssen darf die AfD einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen. Parteichefin Weidel geht davon aus, dass alle Kandidaten gewählt werden. Andere Parteien verweisen auf Erfahrungen mit AfD-Ausschussvorsitzenden aus der Vergangenheit und darauf, dass der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Ulrike Schielke-Ziesing sitzt seit 2017 für die AfD im Bundestag. Jetzt hofft die Verwaltungsfachwirtin aus Mecklenburg-Vorpommern, die vor ihrer Abgeordnetenzeit bei der Deutschen Rentenversicherung gearbeitet hat, auf einen Top-Posten im Parlamentsbetrieb. Die AfD-Politikerin will Vorsitzende des wichtigen Haushaltsausschusses werden.
Uns steht als größte Oppositionsfraktion der Vorsitz des Haushaltsausschusses zu. Und wir gehen davon aus, dass ich dann auch gewählt werde.
Dazu dürfte es aber nicht kommen. Denn die anderen Fraktionen, Union, SPD, Grüne und Linke, wollen die Kandidaten der AfD ablehnen. Also auch die für den Vorsitz in 5 weiteren Ausschüssen, nämlich Innen, Finanzen, Arbeit und Soziales, Recht und Petitionen.
Päckchen, die aus Nicht-EU-Staaten in die Europäische Union geschickt werden sollen, in Zukunft teurer werden, denn die EU-Kommission plant eine Zusatzgebühr. SWR-Redakteur Günter Laubes erklärt, wie hoch die Gebühr sein könnte.
Im Gespräch sind 2 Euro pro Paket an Privatpersonen, heißt es aus der Handelskommission. Wenn Pakete an Warenhäuser oder Firmen gehen, soll es 50 Cent extra kosten. Grundsätzlich richte sich die Gebühr an die Online-Händler, so die EU. Sie könnte aber natürlich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, durch höhere Warenpreise oder Portokosten. Hintergrund sind die steigenden Kosten beim Zoll. Vor allem aus China von Billig-Online-Händlern wie Shein oder Temu kommen in den vergangenen Jahren immer mehr Päckchen in die EU. Die entsprechen aber oft nicht unseren Sicherheits- und Umweltstandards und sollen deshalb besser kontrolliert werden.
Die deutschen Eishockeymänner haben das Viertelfinale der WM verpasst. Zum ersten Mal seit 2018. Das Team verlor nach Penaltyschießen mit 1:2 gegen Co-Gastgeber Dänemark. Kapitän Moritz Seider sagt, Trauer und Frust überwiegen gerade.
Ich glaube, mir bleibt nichts anderes zu sagen, dass ich sehr, sehr stolz trotzdem bin auf die Jungs. Haben heute alles reingehauen. Jetzt heißt einfach munter wischen, weiter nach vorne schauen, lernen, draus ziehen und weiter angreifen.
Die Basketballer der Gladiators Trier haben am Abend den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Durch ein 87:69 im dritten Halbfinalspiel gegen Phoenix Hagen. Andrea Meisberger war beim Spiel dabei.
Freudenschreie und Jubel. Kaum wer hat noch sein eigenes Wort verstanden, als der Schlusspfiff ertönte. Denn dann war klar, die Gladiators Trier sind nach 10 Jahren zurück in der Basketball-Bundesliga. Die mehr als 5000 Basketballfans in der ausverkauften Halle haben schon während des gesamten Spiels ordentlich Stimmung gemacht. Und auch vor der Arena ist einiges los. Dort gab es nämlich ein Public Viewing für alle, die kein Ticket mehr bekommen hatten. Gefeiert wurden dann natürlich auch die Spieler, die hier über die gesamte Spielzeit für ihren Traum gekämpft haben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wolkig ist es und ab dem Mittag kann es in Baden-Württemberg und in der Pfalz Schauer und Gewitter geben. Starkregen, Hagel und Sturm sind ebenfalls möglich. Höchstens 15 Grad im Allgäu und im Schwarzwald, bis zu 22 Grad am Rhein und in der Südpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Karte, das Handy oder die Uhr ans Lesegerät neben der Kasse halten oder den smarten Ring und schon sind wir unser Geld los und können mit Leberwurst, Sportsocken oder was immer wir auch gekauft haben nach Hause gehen. Wir sprechen in dieser Woche in unserer SWR Aktuell-Serie Bargeld oder Karte über das digitale Bezahlen. In vielen Ländern ist es längst selbstverständlich, dass es in jedem Laden möglich ist. In Deutschland allerdings scheinen manche Händler und viele Restaurants Probleme damit zu haben. Wie ist denn der Blick von Händlerseite auf das Thema? Darüber habe ich mit SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes gesprochen. Welchen technischen Aufwand mussten Pizzabäcker, Buchhändler oder Autoreparateure betreiben, damit wir bei denen ohne Bargeld bezahlen können?
Also der reine technische Aufwand ist inzwischen sehr überschaubar. Es gibt Anbieter, da braucht der Händler eigentlich nur noch ein internetfähiges Handy oder vielleicht noch ein kleines Lesegerät oder so. Die sieht man inzwischen auch ganz oft, diese kleinen weißen Kästchen. Der Anbieter heißt SumUp, das ist auch so der bekannteste eigentlich, mit so einem Touchscreen dran. Die werden dann einfach mit einem Smartphone verbunden, über Bluetooth oder mit einem Computer gekoppelt und dann kann es auch schon losgehen. So der klassische Weg, den wir alle irgendwie kennen, den wir alle schon mal gesehen haben, ist dieses große graue Zahlterminal an der Supermarktkasse oder im Restaurant. Die gibt's über Banken oder verschiedene Dienstleister und das zu ermöglichen ist also wirklich inzwischen überhaupt kein Problem mehr. Selbst der Stand auf dem Wochenmarkt, wo ich hin und wieder meine Blumen kaufe, nimmt inzwischen Karten an. Der Punkt ist eher, dass es für die Händler ein ziemlich großer Kostenfaktor ist und sich deshalb bei vielen noch so ein bisschen Bedenken regen.
Über diesen Kostenfaktor regen sich auch unsere beiden Dorfmetzger auf. Auf deren Ladentheke stehen Schilder, Kartenzahlung nur ab 20 Euro Einkaufswert. Und sie sagen, die Gebühren würden sonst zu viel vom Gewinn wegnehmen. Was ist da dran?
Na, das kann durchaus sein. Je nachdem, welchen Anbieter der Metzger nutzt, einige nehmen pro Bezahlung schon mal eine pauschale Gebühr von beispielsweise 7-8 Cent. Und je kleiner der Umsatz, desto stärker fällt es natürlich ins Gewicht. Mal das Extrembeispiel genommen, wenn ich eine Postkarte für 1 Euro mit der Karte kaufe, dann wären das 8% vom Umsatz, die dann abgegeben werden müssen, nur für Transaktionsgebühr. Und das macht für den Händler dann natürlich nur noch bedingt Sinn. Je höher dieser Betrag ist, desto weniger fällt diese Pauschale ins Gewicht und deshalb werden oft solche Mindestbeträge erhoben. Allerdings, bei diesen Pauschalgebühren hört es ja auch nicht auf. Obendrauf kommt dann nochmal ein prozentualer Anteil vom Umsatz. Der ist bei der EC-Karte oft so bei 0,25%, bei Kreditkarten aber gut und gerne mal über 1%. Und da sehen wir dann auch, warum es viele Händler gibt, die sagen, ja, EC-Karten gerne, aber keine Kreditkarten. Wir bleiben mal beim Metzger-Beispiel. Wenn ich dafür 20 Euro einkaufe, sind es erstmal 8 Cent pauschal und dann kommt für die EC-Zahlung nochmal 5 Cent dazu, bei einer Kreditkarte wären es 20 oder sogar mehr. Das heißt, die EC-Zahlung kostet den Metzger 13 Cent, die Kreditkarte rund 30. Und das sollte jetzt die Marge vom Metzger natürlich nicht komplett auffressen, aber es summiert sich dann eben doch insgesamt.
Es gibt auch andere Beispiele. Neulich habe ich bei einer Bäckereikette im Rheinland Schilder auf der Theke gesehen, auf denen stand, bitte bezahlen Sie möglichst nur mit Karte. Was läuft da wohl anders als bei unseren Dorfmetzgern?
Naja, da verliert man halt auch ganz gerne aus den Augen, dass auch Bargeld Geld kostet. Schon das Besorgen von Wechselgeld bei der Volksbank Mainz zum Beispiel kostet eine Rolle mit 50 Ein-Cent-Stücken inzwischen 1,20 Euro, weil da 70 Cent Gebühren pro Rolle erhoben werden. Die Banken erheben außerdem oft auch Gebühren für Einzahlungen, für Auszahlungen. Man braucht einen Tresor, in dem man das aufbewahren kann. Das Bargeld muss transportiert werden und. Das alles zusammen ist nach wie vor deutlich günstiger, als wenn man jetzt alle Kosten von Kartenzahlungen zusammennimmt. Aber die Karten vereinfachen für den Händler vieles und es sind deswegen auch immer mehr bereit, dafür einfach ein bisschen mehr von ihrem Umsatz abzutreten.
Es gab vor einigen Jahren in der Südpfalz und später in anderen Orten einen Einbruch in einem Baumarkt. Die Täter haben weder Bohrhämmer noch Schneckenkorn geklaut. Nein, sie haben die Kartenleser an den Kassen manipuliert, dann so die Daten der Kunden kopiert und die Konten leergeräumt. Ist Zahlen mit Karte inzwischen sicher?
Naja, nur bedingt. Gegen solche Aktionen sind Kredit- und EC-Karten natürlich auch heute nicht komplett immun. Ob das jetzt manipulierte Terminals sind oder Geldautomaten, Kamerasysteme in Kassenbereichen, das kann alles immer passieren. Speziell da sind tatsächlich Handys und Smartwatches schon ein bisschen sicherer, denn die übermitteln in der Regel nicht die eigentlichen Bank- oder Kreditkartendaten, sondern einen verschlüsselten Einmaldatensatz. Trotzdem, man muss sich einfach bewusst machen, dass jedes relevante Zahlungsmittel, das irgendwelche Schnittstellen in den digitalen Raum hat, potenziell eine Gefahr mitbringt.
Die EC-Karte, die heute als Girocard daherkommt, kennen wir seit ewigen Zeiten als digitales Zahlungsmittel, Kreditkarten auch. Jetzt gibt es auch noch Apple Pay, Google Pay und der Internetbezahldienst PayPal, der will sich auch auf den stationären Handel ausbreiten. Kann ein Händler all das gleichzeitig als Zahlungsform anbieten?
Klar, das ist gar kein Problem. Die Terminals funktionieren eigentlich alle mit der gleichen Technologie und auf die setzen sich dann diese unterschiedlichen Zahlungsdienstleister drauf, quasi. Die sind aber in der Regel reine Schnittstellen, egal ob Google Pay, Apple Pay oder wahrscheinlich auch das angekündigte PayPal-System. Dahinter steht in der Regel ein verbundenes Konto oder eine Kreditkarte und die Dienstleister verlangen vom Händler keine weiteren Gebühren. Google finanziert es zum Beispiel über Daten. Die nutzen die Zahlungsdaten für gezielte Werbung aus. Apple zwackt sich bei den Banken- und Kreditkartenunternehmen was ab. Und bei PayPal weiß man es noch nicht genau, aber vermutlich wird es ähnlich laufen. Dem Händler kann es also unterm Strich relativ egal sein, solange diese Unternehmen nicht plötzlich eben doch zusätzliche Gebühren erheben.
SWR Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes und morgen früh hören Sie in der SWR Aktuell-Serie Bar oder mit Karte Besitzer von 2 Cafés aus Mainz. Im einen kann man nur bar bezahlen und im anderen nur mit Karte.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Schon mehrfach haben Experten die Konjunkturprognosen für Deutschland nach unten korrigiert. Zuletzt war es die EU-Kommission, die für Deutschland ein Nullwachstum vorausgesagt hat. Viele Ökonomen meinen, im nächsten Jahr könnten endlich Energiekrise, Ukraine-Krieg und Donald Trump überwunden sein. Und es könnte wirtschaftlich wieder aufwärts gehen, wenn nichts dazwischen kommt. Heute stellt der Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, besser bekannt als die Wirtschaftsweisen, seine Prognose vor. Hans-Joachim Viehweger.
Wie es dann wirklich kommt, hängt vor allem an 2 Faktoren. Erstens, gelingt es, den seit Wochen schwelenden Handelskonflikt zu lösen, den US-Präsident Trump mit seiner unberechenbaren Zollpolitik ausgelöst hat? Und zweitens, wie sinnvoll werden die geplanten Investitionen eingesetzt, die die neue Regierung mithilfe zusätzlicher Schulden machen kann? Dazu wollen die Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten konkrete Hinweise geben. Ebenso zur Frage, wie Bürokratie so abgebaut werden kann, dass es dem Wachstum am meisten hilft.
Mit einem kleinen Teil trägt auch Porsche zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei. Wie die Geschäfte laufen, auch das ist Thema bei der virtuellen Aktionärs- bzw. Hauptversammlung der Porsche AG. Für Vorstandschef Oliver Blume könnte es ein schwieriger Auftritt werden, weil Porsche weltweit nicht mehr genug Käufer für seine Autos findet. Sicher werden die Aktionäre auch kritische Fragen zu Blumes Doppelrolle bei Porsche und VW stellen. Der Ausblick von Lutz Heiser.
Die wirtschaftliche Lage des Sportwagenbauers bleibt also angespannt, auch weil neue Modelle wie der vollelektrische Macan mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen haben. Kritisch sehen viele Aktionäre zudem Blumes Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen. Bereits auf der Hauptversammlung von VW Ende voriger Woche hatten die Anteilseigner hier scharfe Kritik an der Unternehmensführung geübt. Die Doppelrolle von Blume sei angesichts der Krise nicht mehr tragbar.
Henning Otte soll sich ab heute um die Sorgen und Nöte der Bundeswehrsoldaten kümmern. Der Bundestag wird den CDU-Verteidigungsexperten zum Wehrbeauftragten ernennen. Nicole Markwald.
Seit 2005 sitzt der Niedersachse im Bundestag, war lange Mitglied des Verteidigungsausschusses und zuletzt dessen stellvertretender Vorsitzender. Die Bundeswehr kennt der 56-Jährige gut. Nach Schulabschluss wurde Henning Otte in einem Panzerbataillon zum Reserveoffizier ausgebildet. Die Bundeswehr steht vor großen Herausforderungen. Sie soll massiv aufgerüstet werden, ist aber geplagt von wachsendem Personalmangel, ungenügender Ausrüstung und mangelhaften Kasernen. Um all das wird sich Henning Otte nun kümmern. Der Wehrbeauftragte gilt als Anwalt für alle Soldatinnen und Soldaten.
Südafrikas Präsident Ramaphosa ist heute zu Gast im Weißen Haus in Washington. Das wird kein einfaches Treffen, denn die US-Regierung von Donald Trump und ihr aus Südafrika stammender Berater Elon Musk sehen die schwarze Regierung vom Kap eher als Verbrecher an. Deswegen bieten sie inzwischen den weißen Nachfahren der Apartheid-Siedler politisches Asyl in den USA an. Aus Johannesburg, Stefan Überbach.
Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist so schlecht wie noch nie. Die USA werfen der südafrikanischen Regierung vor, die weiße Minderheit gezielt zu diskriminieren. Weißen Farmern werde willkürlich das Land weggenommen, sogar von Genozid ist die Rede. Ramaphosa weist die Behauptungen der US-Regierung entschieden zurück und spricht von einer Desinformationskampagne, die dem internationalen Ansehen Südafrikas schade. Bei seinem Treffen mit Donald Trump will er die Vorwürfe richtigstellen und versuchen, den diplomatischen Streit zu entschärfen. Südafrika steht in den USA unter anderem wegen seiner Völkermordklage gegen Israel in der Kritik. Hohe Strafzölle wären für die südafrikanische Wirtschaft ein harter Schlag und würden am Kap tausende Arbeitsplätze gefährden.
Regelmäßig laufen im Bundestag Regierungsbefragungen. Mal muss der Kanzler ran, mal seine Ministerin oder Minister nach genau festgelegten Spielregeln. Bei den Antworten, aber auch bei den Fragen läuft eine Stoppuhr mit, damit sich keiner endlos in der Öffentlichkeit produzieren kann. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute wird im Bundestag gegrillt. So nennen das manche spaßeshalber, wenn Minister oder Ministerinnen sich den Fragen der Parlamentarier stellen müssen. Meistens kommen da super harmlose Fragen aus der eigenen Koalition, dafür schon etwas härtere aus der Opposition. Für Bauministerin Verena Huberts ist es heute eine Premiere. Sie saß bis vor kurzem noch selbst als Abgeordnete im Plenum und hat die Regierung befragt. Jetzt sitzt sie oben auf der Regierungsbank und muss den früheren Abgeordnetenkollegen antworten und das Regierungshandeln rechtfertigen. Bei ihr ist bisher alles im Blitztempo verlaufen. Kaum hat sie sich für den Wahlkreis Trier um ein Bundestagsmandat beworben, wurde sie prompt in den Bundestag gewählt. In Berlin stieg sie als Parlamentsneuling sofort ganz oben ein, als stellvertretende Chefin der Regierungsfraktion SPD. Und nach 3,5 Jahren in Berlin ist sie jetzt schon Bundesministerin. Turbo-Tempo. Wäre nicht schlecht, wenn sie jetzt als Ministerin den Bauturbo anwirft.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.